Dorne. Nur ein Dornischer kennt Dorne wirklich, so heißt es. Das südlichste der sieben Königslande ist auch das unwirtlichste und das sonderbarste in den Augen jener, die in der Weite, den Westlanden oder in King's Landing aufgewachsen sind. Denn Dorne unterscheidet sich von den anderen Ländern in vielerlei Hinsicht. Riesige Wüsten aus rotem und weißem Sand, felsige Berge, in denen heimtückische Pässe von heimtückischen Völkern bewacht werden, brütende Hitze, Sandstürme, Skorpione, scharfes Essen, Gift, Burgen aus Schlamm, sowie Datteln und Feigen und Blutorangen, das ist im Prinzip das, was das gemeine Volk der sieben Königslande über Dorne weiß. Und all dies gibt es dort tatsächlich, aber natürlich gibt es noch viel mehr über dieses uralte Fürstentum zu sagen, denn seine Geschichte reicht zurück bis ins Zeitalter der Dämmerung. Die roten Berge, die sich im Westen und Norden von Dorne erheben, bilden eine Grenze, die das Fürstentum jahrtausende lang vom Rest des Reiches abgeschnitten hat. Daran hatte allerdings auch die Wüste einen Anteil. Jenseits der hohen Mauer aus Bergen bestehen drei Viertel des Landes aus einer wasserarmen Einöde. Auch Dornes Südküste ist unwirtlich. Besteht sie doch überwiegend aus einem Gewirr aus Riffen und Felsen, das nur wenige geschützte Ankerplätze bietet. Die Schiffe, die dort anlanden, ob nun absichtlich oder versehentlich, finden nur wenig, das ihnen beim Überleben hilft. An der Küste gibt es kein Holz, das Reparaturen ermöglichen würde, kaum Wild, nur wenige Bauernhöfe und noch weniger Dörfer, wo Vorräte beschafft werden könnten. Selbst Trinkwasser lässt sich nur schwer finden. Das Meer südlich von Dorne ist voller Strudel und im Wasser wimmelt es von Kraken und Haien. In Dorne gibt es keine Städte und die sogenannte Schattenstadt, die sich an die Mauern von Sunspear klammert, ist gerade groß genug, um als Städtchen durchzugehen. Ein Städtchen aus Lehm und Stroh. Größer und bevölkerungsreicher ist die Plankenstadt an der Mündung des Greenblatt, die einer richtigen Stadt schon näher kommt, allerdings einer Stadt mit Holzplanken statt Straßen, wo die Häuser und Hallen und Läden aus mit Hanfseilen zusammengezurrten Starkkähnen, Barken und Handelsschiffen bestehen, die sich mit den Gezeiten heben und senken. Erzmeister Brude ist in der Schattenstadt, die sich an die bröckelnden Mauern von Sunspear schmiegt, geboren, und von ihm stammt der berühmte Ausspruch, dass Dorne sehr viel mehr mit dem fernen Norden gemeinsam habe als mit den Nachbarreichen. Das eine ist heiß, das andere kalt, und doch unterscheiden sich diese alten Königreiche aus Sand und Schnee in ihrer Geschichte, Kultur und Tradition vom übrigen Westeros. Beide sind verglichen mit den Ländern zwischen ihnen nur dünn besiedelt, sie halten beide stur an ihren alten Gesetzen und Traditionen fest, und beide wurden nie wirklich von den Drachen erobert. Der König des Nordens nahm Aegon Targaryen friedlich als seinen Lehnsherrn an, während sich Dorne der Macht der Targaryen beinahe 200 Jahre lang tapfer widersetzte, ehe es sich durch Heirat dem eisernen Thron unterwarf. Dornische und Nordmänner werden von den Unwissenden aus den fünf zivilisierten Königslanden als Wilde verspottet und von jenen, die mit ihnen die Klingen gekreuzt haben, für ihren Heldenmut gepriesen. Die Dornischen prahlen, dass Dorne das älteste der alten sieben Königreiche von Westeros sei. In gewisser Hinsicht entspricht das der Wahrheit. Anders als die Andalen, die erst später kamen, waren die ersten Menschen keine Seefahrer. Sie kamen zu Fuß nach Westeros, über die Landbrücke, die Essos mit Westeros verband, und von der heute nur noch die Treadstones und der gebrochene Arm von Dorne übrig sind. Ob sie nun zu Fuß oder zu Pferde kamen, an der Ostküste von Dorne, setzten sie zum ersten Mal den Fuß auf westerosischen Boden. Wenige entschieden sich jedoch, dort zu bleiben, denn das Land war karg und wenig einladend. Die Kinder des Waldes nannten Dorne das leere Land, und das aus gutem Grund. Dornes Osthälfte ist überwiegend unfruchtbares Buschland, auf dessen steinigem, trockenem Boden auch mit Bewässerung nur wenig wächst. Und jenseits des Veits findet man sich im westlichen Dorne in einem riesigen Meer aus rastlosen Dünen unter einer gnadenlosen Sonne wieder, aus dem sich gelegentlich schwere Sandstürme erheben, die einem Mann binnen Minuten das Fleisch von den Knochen reißen können. Wenn man den Geschichten glauben darf, die in der Weite erzählt werden, konnte selbst Guard Greenhand in einem so harten und gnadenlosen Land keine Blumen zum Blühen bringen. In Dornes Legenden wird Guard gar nicht erwähnt. Stattdessen führte er sein Volk durch die Berge in die fruchtbare Weite im Nordwesten. Die meisten ersten Menschen, die nach ihm kamen, folgten ihm, nachdem sie einen Blick auf Dorne geworfen hatten. Aber nicht alle. Manche erkannten eine gewisse Schönheit in diesem schroffen, heißen, grausamen Land und ließen sich nieder. Die meisten siedelten an den Ufern jenes Flusses, dem sie den Namen Greenblood gaben. Verglichen mit dem Mander, dem Trident oder dem Blackwater ist der Greenblood zwar ein geradezu jämmerliches Flüsschen, doch die Wasser des Greenblood sind die eigentliche Lebensader Dornes. Die meisten ersten Menschen, die in Dorne blieben und nicht nach Norden zogen, ließen sich an den Ufern des Greenblood nieder und gruben Kanäle und Gräben, um das lebensspendende Wasser zu den Bäumen und Feldern zu leiten, die sie gepflanzt hatten. Andere lebten lieber an der Meerenge. Dornes Ostküste ist angenehmer als die im Süden. Bald schon entstanden kleine Dörfer, die sich von Fisch und Krabben ernährten. Die rastloseren ersten Menschen wanderten weiter und ließen sich in den südlicheren Ausläufern der Roten Berge nieder, wo die Stürme auf dem Weg nach Norden regelmäßig einen Teil ihres Wassers fallen ließen und so einen fruchtbaren Grüngürtel schufen. Jene, die noch weiter hinaufstiegen, suchten Zuflucht in verborgenen Tälern zwischen den Gipfeln und auf hohen Bergauen mit grünem, süßem Gras. Nur die tapfersten und verrücktesten wagten sich in die tiefen Sande des Binnenlandes. Einige wenige fanden zwischen den Dünen Wasser und errichteten in diesen Oasen Festen und Burgen. Ihre Nachkommen wurden Jahrhunderte später die Lords der Brunnen. Aber für jeden Mann, der eine Wasserstelle entdeckte, sind vermutlich 100 unter der brennenden Sonne verdurstet. Auf diese unterschiedlichen Lebensweisen gehen die drei typischen Arten von Dornischen zurück, die wir heute unterscheiden. Der junge Drache, König Daeron I. Targaryen, gab ihnen in seinem Buch »Die Eroberung von Dorne« die Namen, die wir noch immer verwenden. Die steinigen Dornischen, die sandigen Dornischen und die salzigen Dornischen. Erstere sind ein Bergvolk mit blondem Haar und heller Haut, zumeist Nachfahren der ersten Menschen und der Andalen. Die zweiten leben in den Wüsten und Flusstälern und ihre Haut wurde von der dornischen Sonne braun gebrannt. Die letzten leben an der Küste, sind dunkelhaarig und schlank und haben olivfarbene Haut. Sie verfügen über das meiste räunische Blut und folgen den absonderlichsten Sitten. Als Fürstin Numeria in Dorne anlandete, zogen es die meisten ihrer Räuner vor, nahe am Meer zu bleiben, selbst nachdem Numeria ihre Schiffe verbrannt hatte. Die meisten dornischen Flüsse führen nur nach den seltenen und gefährlichen Regenstürmen viel Wasser. Im Rest des Jahres trocknen sie oft aus. In ganz Dorne führen nur drei Flüsse ohne auszutrocknen Wasser. Der Torrentin entspringt in den hohen Bergen im Westen, fließt in einer Reihe von Stromschnellen und Wasserfällen hinunter zum Meer und rauscht dabei so laut wie ein brüllendes Tier durch tiefe Schluchten und Abgründe. Das Wasser aus den Bergquellen ist süß und rein, doch es ist gefährlich, den Fluss zu überqueren, wo keine Brücken sind, und Schifffahrt ist unmöglich. Der Schwefel ist ein sehr viel ruhigerer Fluss, doch sein trübes, gelbes Wasser stinkt nach Sulfur, und die Pflanzen an den Uferbänken sind fremdartig und verkrüppelt. Von den Menschen, die an diesen Ufern leben, wollen wir gar nicht erst sprechen. Das Wasser des Greenblood bietet, obwohl es manchmal schlammig ist, Pflanzen und Tieren einen hervorragenden Lebensraum. Über hunderte von Wegstunden drängen sich Bauernhöfe und Obstgärten an seinen Ufern. Außerdem ist der Greenblood ebenso wie seine Nebenflüsse Veit und Geißel mit Booten fast bis zur Quelle befahrbar, auch wenn er manchmal flach wird und viele Sandbänke aufweist. Deshalb ist er die Lebensader des Handels im Fürstentum.